Also wir feiern heute das Christkönigfest am Ende des Kirchenjahres und das ist ja in einer schweren Zeit entstanden, 30er Jahre, wo ein bisschen klar war, oje, das wären schwere Zeiten in Deutschland und die Kirche hat einen schweren Stand und die Ideologien waren stark, Gewalt und ja, das sind vielleicht sogar ein bisschen ähnlich, wie es heute ist. Wir fühlen uns auch ganz klein und hilflos und ganz, ganz große Ideologien irgendwie haben sich breit gemacht, stark gemacht, in Front, also vor uns. Und ja, wir fühlen uns ziemlich hilflos. Aber wie damals, so heute auch, das Reich Gottes, das Reich der Liebe, des Lebens geht seinen Lauf. Jesus bleibt König, Jesus bleibt der Gewinner durch die Tiefen und Höhen der Geschichte. So, ich mache das ganz gerne, dass ich einfach mal so ein bisschen die Landkarte markiere, wie das überhaupt aussieht. Alleine die katholische Kirche ist größer als Islam. So, das kann man uns gar nicht vorstellen, wir sind ja nur 3% oder so. Nee, wir müssen aufwachen. Wir sind groß, wir sind eine wichtige Gruppe in der Welt und insgesamt die ganze Christenheit, wir sind ungefähr bei 2,5, 2,7 Christen, getaufte Christen, assoziierte Christen mit dem Christentum weltweit. Also jeder Dritte ist christlich assoziiert. Ist ein bisschen peinlich, dass es immer noch so viele Probleme gibt. Und das ist im Grunde, was Jesus anspricht. Aber wir werden gleich dazu kommen. Die katholische Kirche alleine ist der größte Grundbesitzer, die reichste Institution, einfach durch die Größe, hat das größte diplomatische System, hat das größte Bildungs- und Gesundheitswesen der Welt. Wir sind Weltspieler. Wir sind keine kleine Gruppe. Ohne uns läuft im Grunde nichts. Deswegen muss man den Vatikan hijacken. Gleich an die Spitze gehen. Ne? Also deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir beten. Wir sind eine wichtige Gruppe. Ich glaube, jeden Tag wird die Heilige Messe in knapp 200 Sprachen gefeiert. Es gibt keine weltweite Organisation, die so vernetzt und so, wie ich mal sagen, lebendig ist, in der katholischen Kirche, auch wenn das nicht so aussieht, ist die größte Menschenversammlung jeden Sonntag der Welt. So, also wir sind Global Players, also eine wichtige Gruppe, eine sehr, sehr große Familie. Und das heißt eben, wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben eine wichtige Rolle zu spielen, die wir einnehmen sollen. Und das hören wir jetzt haben im Evangelium gehört mit diesen Böcken und Schafen und wann haben wir dich gesehen, hungrig und durstig und so weiter. Was Jesus hier einfordert in der orientalischen Bildersprache ist nicht, dass wir einfach nur Gutmenschen sein sollen, das reicht, so irgendwie so ein humanistisches Christentum, humanistisch mit großem H und kleinem C, sondern eben umgedreht, ein christlicher Humanismus, großes C, kleines H. Einfach nur, um die Prioritäten zu zeigen. Es ist wichtig, getauft zu werden, weil sonst bekommen wir nicht die übernatürlichen Tugenden. Wir sind nicht Kinder des Vaters und die übernatürlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe sind wichtig. Ich glaube mir, ich kenne den Unterschied im Osten, wo 90% nicht mehr getauft sind, Ostdeutschland. Übrigens, wir haben weniger Christen als China. Die Leute laufen durch die Gegend ohne Hoffnung, 3-4 Mal geschieden, mit Altersarmut, ganz, ganz viele alleinerziehende Mütter. In Berlin, 40% der Berliner leben von Sozialhilfe. 40%. Eigentlich sind es 50%, man muss die Politiker noch dazu rechnen. Es ist ein Jammerspiel. Wie kann denn so eine Stadt überleben? Das geht nur, indem Baden-Württemberg und Bayern zubuttern. Aber ganz ehrlich, wie lange können die das machen? Irgendwann sind wir alle arm. Und das nennt man dann Kommunismus. Bis alle arm sind. So, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Jesus ein tätiges Christentum einfordert, eine Liebestat. Weil sein Reich sind nicht billige Worte und Symbole und Zeichen, sondern Taten. Und er beweist das am Kreuz. Also er sagt, Gründonnerstag, das ist mein Leib, das ist mein Blut hingegeben für euch. Einen Tag später, nicht mal 24 Stunden später, vielleicht nachrechnen, vielleicht 16, 18 Stunden später, hängt er schon am Kreuz. Und noch ein paar Stunden später ist er schon auferstanden. In Jerusalem ist ja die Auferstehungsfeier super, super früh. Schlägt alle Konkurrenten, nämlich durch die Zeitverschiebung ist eigentlich Australien zuerst dran. Aber durch die ganz verrückten Verhältnisse ist dann doch Jerusalem der Erste, die schon irgendwie Samstag früh die Auferstehungsfeier feiern. Gott hat Sinn für Humor und für Korrektheit. Hey, nicht in Australien bin ich auferstanden, hier in Jerusalem. Interessant. Also, und er möchte, dass wir genauso handeln. Wir können mal ganz einfach fragen, wann waren wir das letzte Mal im Krankenhaus, haben jemanden besucht? Geschweige denn im Gefängnis. Die Gefangenen sind überhaupt so ein bisschen die Vergessenen unserer Nächstenliebe. Gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ne? So, ich habe ja 5 Jahre in so einem Hochsicherheitsgefängnis wirklich auch, kann man sagen, eigentlich ein bisschen ein Bekehrungserlebnis gehabt, was dann mich letzten Endes auch nach New York geführt hat. So, und was wir in New York machen, wir arbeiten ja mit den Armen, aber wir haben ein sehr, sehr gutes System. Erstmal überhaupt die katholische Kirche in den USA. Sie haben diesen Gottesdienst, große Gemeindemessen mit Essen danach und das muss immer noch so ein bisschen Party mit Party abgehen. Und danach beginnt ein soziales Apostolat. Und das haben wir auch gemacht. Nach der Messe gibt es einen Brunch und nach dem Brunch besuchen wir Leute, die Armen, die Nachbarn, Gefangene, im Krankenhaus. Sowieso sehr, sehr heilsam auf die Kinderstation zu gehen im Krankenhaus. Das heilt allen Egoismus. So, und das ist, was Gott einfordert, das ist das Reich der Liebe. Hey, es muss zur Liebestat kommen. Dieses Wort hat überhaupt übrigens Papst Benedikt sozusagen entwickelt. Wir Deutschen sind ja bekannt dafür, dass wir neue Wörter entwickeln. Und er hat das in diese Deus Caritas Est geschrieben. Wir brauchen die Liebestat. Das Christentum wird an der Echtheit gemessen, wie echt es ist, durch eine echte Veränderung. So, und dann müssen wir uns auch dann beschämen lassen von anderen. Also ich habe ja schon ein bisschen erzählt, wir waren gut befreundet, das ist außerhalb von New York. Die haben ja, also New York ist ja so eine verrückte Stadt, die ist ja auf so einem Felsen gebaut, Manhattan. Und die New Yorker denken schon, naja, wann versinkt dieser Felsen mal? Das sind große Granitbrocken. Deswegen könnt ihr ja solche Riesenhäuser bauen, weil das alles auf Granit steht, ne? Und sagten sie, naja, wenn das Ding schwer genug ist, dann sinkt es vielleicht mal. So, aber außerhalb von New York, das ist irgendwie sofort Landschaft, da gibt es Bären, da gibt es Adler, da gibt es Wölfe und so weiter. Da haben wir auch so ein bisschen ein paar Einsiedeleien und das ist eine tolle Erfahrung eigentlich. Diese Riesenstadt und dann eine Stunde später bist du schon mitten im Grün. Verrückte Landschaft und Berge und Wälder, endlos, ja. Ganz interessant. Und da eben auch außerhalb von New York wohnt die Leute vom Bruderhof. Also es ist eine deutsche Gründung. Und das sind so ein bisschen würde ich mal sagen, soziale Katholiken gewesen, genau in diesen 20er, 30er Jahren, sind dann durch Hitler vertrieben worden, über Lateinamerika, sind dann in New York, also in den USA gelandet, haben aber den Namen beibehalten. Bruderhof kommt eigentlich von der Rhön. Und wir arbeiten mit denen zusammen, weil sie sehr, sehr stark Lebensschutz betreiben. Sie stellen Möbel her für Behinderte. So, sie sind wirklich eine interessante Gruppe, aber so ein bisschen Quäker. Also muss ich mal erklären, was die Quäker sind. Ist so ein bisschen eine Sekte. Also ich möchte es nicht beleidigen, aber wirklich, die haben so ein bisschen wie die Amish, also so ein bisschen so Folklore, Uniform an, Kleider und Hosen mit Hosenträgern und so. Und haben dann so ein bisschen Sozialismus gemeinsam, Kindergarten und sowas, aber eben sind klein genug, dass es im Grunde noch menschlich bleibt. Ja. Kennt sich sehr gut für Kinder, glaube ich, eine ganz starke Erfahrung, dort aufzuwachsen. So, und die Eltern sind im Grunde auch wie Kinder, sie beten nicht, sie singen nur. Und wenn man dann sagt, also macht's gut, tschüss, ich bete für euch, sie sagen dann, ich denke an dich. Sie beten nicht für einen, sie denken an einen. Und sie vermeiden dieses Wort und sie sagen, sie wollen so kindlich bleiben und ihren Glauben bewusst durch Taten ausdrücken. So, und das machen sie, und jetzt haltet euch fest, die haben nämlich in New York City auf so einem Flughafen ein großes Flugzeug stehen, und wenn irgendwo in der Welt eine Katastrophe ist, setzen sich da 200 Männer in das Flugzeug rein und fliegen voll bepackt mit Proviant und Hilfsgütern dorthin. Überhaupt nicht organisiert vom Staat, überhaupt nicht organisiert von der UNO oder irgendwas, ja. Großartige Menschen. Wir haben immer gestaunt, was die leisten. So, es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten, weil das alles funktioniert. Ein bisschen deutliche deutsche Gründlichkeit. Wie eine Armee marschieren die auf, ne? Und dann singen die und die verhalten sich wie Kinder eigentlich. Ja, und nur als Beispiel, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir unseren Glauben ausdrücken, auch in Taten. So, es geht schnell in Deutschland oder überhaupt jetzt mittlerweile weltweit oder Westeuropa, auch in den USA ist das so. Die katholische Kirche entwickelt sich fast ein bisschen wie so ein Akademikerclub. In den Städten, dann trifft man sich, dann trinkt man Kaffee und dann gibt es die ganzen philosophischen Gruppen und dann tausend Bücher werden gedruckt und fast so ein Klempnermeister hat fast gar keinen Platz dort irgendwie, ne? Den gibt es ja kaum noch. Ne? So, das ist gefährlich. Es ist einfach gefährlich, dass wir unsere Sprache, unsere Nähe zu den einfachen Leuten verlieren. Nicht umsonst hat Jesus 30 Jahre, oder nicht, vielleicht nicht, stimmt nicht, aber vielleicht 15 Jahre als Handwerker gearbeitet. So, es ist ein wichtiges Statement, hey, ihr müsst arbeiten, ihr müsst bei den Leuten bleiben. So, genau, und das ist eben, wie Papst Franziskus gesagt hat, diesen Geruch der Schafe annehmen. So, das ist eben in Deutschland, will ich mal sagen, vielleicht in Österreich auch so ein Problem, dass der Klerus sich sehr, sehr stark entfernt hat. So, es ist ein bisschen irgendwie die Extragruppe. Und die gut verdienenden Akademiker, so werden die ja auch bezahlt. In Österreich glaube ich nicht, aber in Deutschland. Deswegen überlegen sich die Bischöfe genau, kann ich denn überhaupt einstellen, den Priester? Weil der muss wie ein Akademiker bezahlt werden. Und dann natürlich auch berentet werden. Oh je, das ist auch eine Form, wie man pleite gehen kann. So, also, der Jesus ist knallhart. Es ist ein Mann der Tat, wo Wort und Tat übereinstimmen. Und das ist sehr, sehr wichtig auch für uns, dass wir immer echter werden, immer realistischer, immer ehrlicher und, wie ich mal sagen, auch immer demütiger auch, dass wir unseren Platz einnehmen, dass wir dort Christ sind und durch Taten sprechen. Das ist überhaupt die Sprache, die jeder versteht. Deswegen wollte Mutter Teresa auch so ihre Schwestern nennen, Missionarin der Nächstenliebe. So, wollen wir nach Hause fahren? Wir haben eine ganze Menge gehört. Und jetzt nicht irgendwie akademisch daher reden, sondern wir müssen unbedingt auch diese Taten sprechen lassen. Und ich habe das nicht umsonst gesagt, wann waren wir das letzte Mal im Krankenhaus? Das ist wirklich ein Problem, dass wir sehr, sehr um uns selbst kreisen. Ich kenne einen Feuerwehrmann aus Manhattan, guter Freund von uns, und der war zum Glück bei der zweiten Schicht, als damals am 11. September die World Trade Center Towers gebrannt haben. Ne? Die ganze erste Schicht ist umgekommen. Ja. Um die 500 Feuerwehrmänner, fast alles Katholiken übrigens, irischer, polnischer, italienischer Abstammung. Das ist so traditionell, aus diesen Familien kommen die Feuerwehrmänner. So, er ist Kroate, ist dann praktisch, den haben sie angerufen, weil es Montag war, hey, alle müssen hier ran. Und dann ist er von seinem Urlaub, also von seinem Zuhause, das ist ein bisschen außerhalb von New York City, runtergefahren und dort hat es immer noch gebrannt. Er hat gesagt, das World Trade Center hat ganz, ganz unten noch 2 Jahre gebrannt. Wir haben das nicht löschen können. Ne? Da sind eben immer diese giftigen Gase hochgekommen und das war eben auch sehr, sehr gefährlich und das war sehr warm und die haben dann eben die Masken abgenommen und er hat sich auch sehr, sehr schwer vergiftet. Ist Invalidenrentner geworden mit ungefähr 45 Jahren, vielleicht 43 Jahren, junger Mann. Und damit er klarkommt damit, dass er eigentlich sein Leben vorbei ist, ist er von Zeit zu Zeit, wenn es ihm dreckig ging, ins Kinderkrankenhaus gegangen, eben mit seinem Helm, und die sind eben so in den USA ein bisschen so die Helden, die machen nicht nur Feuer, die löschen nicht nur Feuer, die machen auch so andere Dienste wie Schlüsseldienst und so. Brechen Sie mir mal die Tür auf, bitte. Und dann kommt die Feuerwehr und haut man mit dem Ball dagegen und so. Also es sind so ein bisschen Mädchen für alles, ne? So fast Sozialarbeiter in den USA. Ne? Und dann geht er eben dahin und sieht die Kinder. Und die Kinder freuen sich, dass sie ihn sehen als ihren Helden. Und er freut sich, dass er sie sieht, denen es dreckiger geht. Ne? Das sind sterbende Kinder, ja, die meisten. Ne? So, und da hat er sich so drüber weggetröstet und geholfen, dass er nicht so als Opfer irgendwie verbittert und dahin sieht und ich kann ja gar nichts mehr und so weiter. Also es sind solche kleinen Tricks, also dass wir die tätige Nächstenliebe kann uns selbst helfen, über vieles hinwegzukommen. Gibt uns auch wirklich so eine Vaterschaft, eine Mutterschaft, eine Erfüllung, sich selbst verschenken, das ist sehr, sehr wichtig. Das sagen wir übrigens auch vielen, vielen, wir begleiten ja viele, die so gleichgeschlechtliche Attraktionen haben, das heißt SSA, Same-Sex Attraction, hier heißt das so Homosexualität, aber was nicht korrekt ist eigentlich, der richtige Ausdruck ist, gleichgeschlechtliche Anziehung. Ja. Und was machen die? Nö, du darfst nicht. Das ist vielleicht auch zu wenig. Sondern zeig deine Liebe, deine Lebensfähigkeit, dein Drang zur Sexualität, das ist auch ein Instinkt, das ist auch ein Menschenrecht, ja, in einer gewissen Weise. Zeig das durch tätige Nächstenliebe, verschenke dich anders. Die Priester, die Ordensleute, die kranken Menschen müssen das so machen. Mach das auch so, fange Freundschaften an. Gib dein Leben dahin. werde großzügig. So, und ich habe dort in dieser Gruppe Courage, heißt die, und wir wollen das vielleicht jetzt in Deutschland gründen, habe ich heiligmäßige, hauptsächlich Männer getroffen, die dann umschalten und die sagen, du, ich bin so dankbar, dass ich AIDS überlebt habe, dass ich diesen Lebensstil überhaupt überlebt habe, und jetzt gebe ich das zurück. Jetzt gebe ich mein Leben als Koch, als Sakristan, Messner heißt das hier, als Organist, ich gebe einfach mein Leben hin für einen Dienst an der Kirche. Und die haben eine ganz starke, normalerweise eine ganz starke Frömmigkeit zum Herzen Jesu. Da fühlen sie sich ganz, ganz nah. So. Nur ein Beispiel, wie es gehen kann, den Leuten zu sagen, lebt das aus in dem Lebensstil, ist eigentlich mörderisch. Die haben dort ganz harte, ich mal sagen, Regeln unter sich. Ganz viele sterben dort. Ich möchte das gar nicht ausführen, was dort alles abläuft, in diesen Kreisen. Von wegen hier Liebe, Freundschaft und so weiter. Ja. Es ist ein ganz brutales Geschäft. So, und das ist alles, was vielleicht Beispiele, wie Gott sein Reich der Liebe baut. So, wir gehen jetzt auch vielleicht durch eine ganz, ganz komische ideologische Zeit. Also was uns alles weiß gemacht werden soll. Also ich muss mich immer zusammennehmen, dass ich nicht irgendwie laut anfange zu lachen oder sowas. Ne? Das ist ja mittlerweile so lächerlich. Aber so muss es jetzt wahrscheinlich gehen, bis irgendwie der Letzte kapiert, Mensch, das stimmt doch hinten und vorne nicht. Ne? Aber das ist, wie es ist. Ja? Danach wird was Neues kommen. Das kann ich euch garantieren. Eine Ideologie löst die andere ab. Aber in dem ganzen Leiden und Durcheinander und Verwirrung wächst das Reich der Liebe. So, und das wächst in den Herzen der Menschen. Und das wächst wirklich durch diese Hingabe, selbstlose Hingabe. Das ist übrigens die Definition von Sexualität für Johannes Paul II. Ich lege mein Leben hin in selbstloser Liebe. Und die meisten Motive, unsere meisten Motive sind gemischt. Da ist immer ein bisschen, hey, was springt für mich raus? Was bekomme ich hier? Was ist mein Anteil? Und am Kreuz, was wir hinter uns sehen, da ist keine gemixten Motive mehr. Nur noch Selbsthingabe. Noch am Kreuz werden Seelen gerettet, noch am Kreuz wird vergeben. Im schlimmsten Schmerz, den man sich vorstellen kann. So, das ist Liebe, deswegen verehren wir das Kreuz, deswegen vergolden wir keine elektrischen Stühle und so weiter. Wir verherrlichen kein Leiden, sondern das Leiden zeigt eine selbstlose Liebe. Und die Eheleute kennen das, bis es wehtut, Liebe, bis es wehtut. Wenn ich dort nichts mehr rauszukriegen hole, zu holen habe, dann fängt eigentlich richtig die Liebe an, im Ordensleben genauso. Wenn es keinen Spaß mehr macht, dann fängt eigentlich richtig die Fruchtbarkeit an. Wir haben ja diese Anbetungsstunden und wir haben so Witze, ne? So, die meisten Brüder schlafen ein. Dann hört man, dann geht eine ganze Stunde von 17 Uhr bis 18 Uhr und dann nach so einem ganzen Arbeitstag und dann hört man ein bisschen Geschnurre und manche fallen auch vom Stuhl. So. Wenn es ganz, ganz arg wird. Und da sagen wir, wenn wir eine gute Gebetszeit haben, ist die Anbetungsstunde für mich. Wenn ich dort einschlafe und nicht... und ich eigentlich gar nichts davon habe, ist es für Jesus. Aber das Wichtigste ist eben, ich bin körperlich da. Ich bin da. Das ist wichtig. Ne? Und das ist eben Wir lieben durch unseren Körper und dafür tun uns ja die Engel beneiden. Wir sind leidensfähig, wir sind liebensfähig. Bekehrung ist möglich. Und deswegen beneiden die uns, die Dämonen. Die sind eifersüchtig, weil sie stecken fest in dieser Verneinung Gottes. Und deswegen müssen wir uns bemühen und bemühen wir uns alle um Bekehrung. Also wollen wir euch jetzt nach Hause schicken. Wir haben ein bisschen, wie soll ich es erklären, bei Lieber Christo so eine Abkürzung. Muss die Ruhe da später erklären. aber das heißt dann so, damit man sich so gewisse Dinge merken kann, hier wirst du richtig heilig. Die katholische Kirche hat so vielen Menschen geholfen, heilig zu werden, in den Himmel zu kommen. Die katholische Kirche ist wie ein großer Weltmeerdampfer, der Milliarden von Menschen zum anderen Ufer bringt, zum Leben. So, und ich kann nur sagen, springt nicht vom Dampfer ab. bleibt auf dem Dampfer, es gibt da viele Probleme, aber das ist nichts Neues. Der Dampfer fährt weiter. Ne? Weil der Steuermann Jesus selbst ist. Das ist der Captain von diesem Dampfer. So, und die Bischöfe und Päpste dürfen ein bisschen mitlenken, aber nicht viel. Die müssen auch gehorchen. Und wenn sie es übertreiben, dann gibt es Konsequenzen. So, und deswegen können wir vertrauen. Wir bleiben auf dem Schiff. Das ist ein sicherer Ort. Und das sind die vielen, vielen Heiligen. Und das ist auch die leidende Kirche. Wie viele leiden für die Kirche momentan? Ich habe den Jahresbericht gehört von Kirche in Not. Ich bin immer davon ausgegangen, 250 Millionen verfolgte Christen. Kirche in Not, die sind bestimmt korrekt, sprechen von 400 Millionen momentan. 400 Millionen verfolgten Christen. Das ist irgendwie jeder Dritte, jeder Vierte. Das ist krass. So, und so wird letzten Endes die Kirche erneuert durch diese Reinigung, diese Schule der Liebe, das Leiden. So wird das Christentum echt. Wollen wir auch Mut fassen und auch wenn unser Leben nicht einfach ist manchmal, aber jetzt wird es echt. Ne? Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Wollen wir unseren Glauben